BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Kaisers Edelweiß. Als Kaiser Franz Josef I. von Österreich im September des Jahres 1893 zur Feier der Enthüllung des Andreas-Hofer-Denkmales in die tirolische Hauptstadt kam, begleitet von einer glänzenden Suite, da begrüßte im festlich geschmückten Bahnhof ein kleines Mädchen den vielgeliebten Kaiser und zarte Kinderhände überreichten einen mächtigen Strauß der herrlichsten Sterne, Tiroler Edelweiß in wunderbarer Pracht. Erfreut und ob der Schönheit dieses Edelblumenstraußes überrascht, nahm der leutselige Monarch diesen blumigen Willkommengruß entgegen und gab Befehl, dass das Bouquet aufbewahrt und mit nach Wien genommen werde. Glänzende Festtage folgten dieser sinnigen Begrüßung. Das schöne Innsbruck sonnte sich in kaiserlicher Huld und der Monarch ward umjubelt von den beglückten Tirolern, die in Deputationen aus den fernsten Talgründen heraus und von den stolzesten Höhen herabgekommen sind in die herrlich geschmückte Stadt. Wieder einmal feierte die tirolische Hauptstadt den Triumph ihrer Schönheit. Den Reiz der wundervollen Lage dieser Bergstadt bestrickte den Herrscher, wie das farbenreiche Festesleben des Kaisers Herz bewegte. Der Jubelruf »Der Kaiser in Innsbruck« verpflanzte sich durchs Tiroler Land, stürmend und brausend wie der Schaumsturz der Berge in der Hauptstadt, sanft verklingend in den einsamen Tälern bis hinan zu den eisumgürteten Felsriesen der gigantischen Gletscherwelt. Der Jubelruf bewegt die Herzen selbst im gottverlassenen, weltfernen Weiler Hagen am Ende des Griesentales, wo das einsame Kraspestälchen mündet und der hoch über wuchtigen Felswänden lagernde Kraspesferner weißschimmernd blinkt. In einem Häuschen dieses in wildester Bergeinsamkeit stehenden Weilers feiert ein armer Gamstreiber, der im Winter als Holzknecht sich durchzuschlagen sucht durchs harte Leben, das Seppele die Kaisertage, indem er das Kaiserbildnis in seiner rauchgeschwärzten Kammer mit frischen Blumen schmückt. Ja, ein Sträußchen herrlicher Edelweißsterne steckt im alten Rahmen des Bildes, dem Kaiser zu Ehren. Seppele wäre gern hinaus in die Hauptstadt. Seppele hätte für sein Leben gern den Kaiser gesehen, aber der Marsch nach Spruck kostet Geld und solches entbehrt Seppele seit langem, oder richtiger gesagt, seit je, von klein auf bis in die Männertage. Und selbst wenn Seppele einen ganzen Hut voll Guldenzettel besessen hätte und die Sellreiner Schützen ihn mitgenommen hätten, Seppele hätte zu Hause bleiben müssen. Man geht nicht ohne Füße nach Innsbruck. Seppele, der kecke Gamstreiber, hat zwar wie andere Tiroler seine zwei Füße, richtige Steigerfüße, die überall einsteigen, wofür ein Gams Platz ist, aber sie versagen just zur Kaiserzeit den Dienst. Notdürftig verbunden müssen Seppeles Füße ausruhen. Und langsam sollen die Wunden heilen, die der Bursche erhielt drinnen am Kraspesferner. Ein Büblein hat die Botschaft herauf nach Hagen gebracht. Seppele solle eine Kraxe voll Edelweiß holen. Man brauche besonders schöne Sterne zu einem Strauß nach Innsbruck für den Kaiser. Aber Seppele soll nur die größten Sterne aussuchen. Für den Kaiser das Beste, was in den Wänden zu finden ist. Das Vaterl zahlt am Seppele schon was dafür, sagte das Bübel. Und übermorgen käm's Bübel wieder herauf und hole den Edelweißbuschen. Seppele reckt sich und streckt sich. Die Ehr ist ihm in die Glieder gefahren. Er soll einsteigen zum Edelweißbrocken und der Kaiser selbst soll die Blumen bekommen, die Seppele pflückte. Der Kaiser und Seppele. Da müssen die Sternlein freilich besonders schön sein. Der Kaiser soll's merken, dass sie vom Seppele sind, vom besten Steiger im ganzen Tal bis hinüber in die Ötz. Die Kraxe auf dem Rücken ist Seppele ins einsame, enge Kraspestälchen gewandert. Flink auf ebenem Boden, bedächtig im Aufstieg und sorgsam steigt er in die Wände ein, auf denen der ungeheure Eispanzer liegt. Seppele weiß Plätze, wo die Sternchen der Edelblume herabnicken. Die Edelweißfleckchen sind aber gar rar da drinnen. Und Seppele klettert aufwärts. Die Hände müssen den Füßen helfen und langsam bringt er sich in die Höhe zu dem Felsband, wo sonst die Blümlein zu finden waren. Heute hat er kein Auge für die hochgehenden Gams. Nach Edelweiß strebt sein Sinn. Einige Sternlein sind noch da, das meiste schon verblüht. Der Kaiser ist etwas spät in sein treues Land Tirol gekommen. Er hätte im August kommen sollen, zur Blütezeit der Edelblume. Seppele wird noch höher einsteigen müssen. Sorglich suchen seine Augen die Wände ab. Sie mustern das geringe Wachstum in den Runsen und Gufeln. Höher und höher wird die Suche. Doch fehlt der Lohn der Mühe nicht. Noch wiegen sich schöne, weißschimmernde Sterne auf den grauen Stielen im säuselnden Bergwind. Edelweiß für den Kaiser. Seppele wirbelt es im Hirn. Die Ehr ist ihm zu Kopf gestiegen. Seppele wird hitzig, vergisst Richtung und Erwägung der Rückkehr. Wo weiße Blüten locken, klettert Seppele hin in frevelndem Wagemut. Er muss den Strauß zusammenbringen. Sein Edelweiß soll der Kaiser in die Hand bekommen. Kein anderes etwa aus Enneberg oder aus dem Krautwäschen. So hat Seppele seine Kraxe zur Hälfte gefüllt und steht nun auf einem Felsblatt, etwas verschnaufend. Sakrisch hoch ist der Woltern heroben. Man spürt schon die Kälte des Eisfeldes. Aber dort, wo ein Felsköpfel überhängt, dort stehen wahre Prachtsterne. Die müssen herunter für den Kaiser buschen. Ja, was ist denn das? Seppele findet keine Stelle mehr zum Anstieg. Die in grob genagelten Schuhen steckenden Füße gleiten am Felsen ab. Zu steil die Wand, es geht nicht mehr aufwärts. Den Kaiser das Edelweiß. Seppele zieht die Schuhe aus und versucht den Anstieg bloßfüßig. Die Kraxe bleibt hier unten auf dem Platz. Frei jeder Last klimmt der Knecht in die schwindelnde Höhe. Ein Spiel ums Leben wird diese waghalsige Kletterei. Griff um Griff, mühsam Schritt auf Schritt. Es bluten die Hände, zerschunden sind die Füße, die Knie bluten. Der Frevler zieht mit warmem Blute seine Fährte an den Felsen. Umso besser findet er den rot gezeichneten Rückwechsel. Langsam kommt er dem Felsköpfel näher. Die Augen flimmern, schwächer wird die Kraft. Ein letztes Klimmen, ein Aufschwung mit Aufgebot der schwindenden Kräfte. Seppele sitzt auf dem Felsenvorsprung. Mit blutenden Fingern pflückt er die Blumen. Ein roter Tropfen fällt auf ein Sternchen, weißrot wie die Tiroler Landesfarbe. Rasch steckt Seppele die Blüten auf sein verwittertes Hütel. Dann ein Ausblick auf den Himmel. Recht verdächtig sieht dieser aus. Und der Tag schwindet. Es wird höchste Zeit, abzusteigen. Der eigenen Fährte nach klettert Seppele zurück. Doch die Eisenfaust zittert. Unsicher wird der Tritt. Der Blutverlust wird stärker. Seppele, wie wird's dir gehen? So schlecht ist Seppele noch nie gestiegen in 30 Jahren. Und schlechter kann er kaum mehr klettern. Seppele lässt mit den Händen los, ehe die zerschundenen Füße Boden haben. Der Körper stürzt herab auf das Felsblatt. Gottlob mit den Füßen zuerst. Nichts gebrochen. Aber die Haut in Fetzen. Eine schöne, warme Röte, die über die Felswand träufelt. Seppele ist schwach geworden. Soll er auf dem Platt warten, bis er kräftiger wird? Wird nicht viel nützen, da er nichts zum Verbinden hat. Die Dämmerung treibt zur Eile. Seppele zieht die Schuhe wieder an, hängt die Kraxe auf den Rücken und klettert abwärts, rutschend, kriechend, bis er todesmatt den grünen Talgrund erreicht. Ein kurzes Rasten am Gletscherbach, in dessen kühler Flut Seppele sich das Blut wegwäscht und die pochenden Schläfen erfrischt. Dann trottet er hinaus, mühsam, mit letzter Kraft, in die schwarze Nacht. »Wär bald schlecht gegangen«, meinte Seppele am nächsten Morgen und bat den ihn besuchenden Nachbar, ihm die Füße frisch zu verbinden. Das Bübel ist heraufgekommen, den Edelweißbuschen für den Kaiser zu holen. Ein herrlicher Buschen ist es, den Seppele auf seinem Wundbett gebunden hat. Was übrig blieb von dem Strauß, da steckte Seppele ans Kaiserbild in seiner Kammer. Das Bübel brachte im Papier eingewickelt auch gleich den Lohn fürs Edelweißbrocken. 3 silberne 10-Kreuzerstücke, wofür Seppele sich bestens bedankte. Der Edelweißbuschen des Seppele wanderte richtig hinaus nach Innsbruck und kam auch, wie bestimmt, in die Hände des Kaisers. Wie er herabgeholt wurde von den Felsen des Kraspisferners, das sah kein Mensch den Edelblüten an. Und Seppele ist trotz seines Krankenlagers glücklich, dass der Kaiser seine Blumen erhalten hat.
BR Heimat lesen.
Ein weitgerechter Gendarm. Wenn Kaiser Franz Josef zu den Hofjagden in die steirischen Reviere kommt, ist gewöhnlich einige Tage vor der Ankunft seiner Majestät eine Truppe von 20 Gendarmen in der Gegend untergebracht. Eine Mannschaft, die mit besonderer Sorgfalt unter den besten Gendarmen des Kaiserstaates ausgewählt wird. Nicht bloß in Bezug auf vorzügliche Führung, sondern auch in Hinsicht auf Findigkeit und Taktgefühl und ist namentlich die letztere Eigenschaft ausschlaggebend für die Auswahl einer Truppe, welche ohne Belästigung der Person des allerhöchsten Jagdherrn den Sicherheitsdienst im ganzen Bezirke des kaiserlichen Leibgeheges zu versehen hat und dennoch nicht gesehen werden soll. Ein lebendiger Cordon muss um den Monarchen gezogen werden, nicht etwa aus Furcht vor Attentaten. Sicherer kann der Kaiser nicht sein als inmitten dieses treuen Steirervolkes, sondern um fremden Zuzug abzuhalten, der störend in den Jagdbetrieb eingreifen könnte. Gleichzeitig aber muss diese Gendarmentruppe den Jagdschutzdienst in jenen Revieren ausüben, wo der Kaiser nicht jagt, da die Erfahrung lehrte, dass verwegene Wilderer eben darauf sündigten, dass das kaiserliche Jagdschutzpersonal alle Hände voll im jeweiligen Trieb des Kaisers zu tun hatte und naturgemäß die nicht bejagten Reviere wenigstens auf kurze Zeit ohne Aufsicht blieben. Da griffen nun die Elite-Gendarmen ein und sie versahen den Jagdschutzdienst ganz vorzüglich und fingen Wildschützen mit derselben Bravour ab wie die Berufsjäger selber. Das ist nun ab und zu nicht ohne ein unbeabsichtigtes Zusammentreffen mit den allerhöchsten Herrschaften abgehen kann, begreift sich umso leichter, wenn man weiß, dass der viel geliebte und viel geprüfte Kaiser Franz Josef häufig und gern in seinem abgenützten Gebirgler-Jagdkostüm vom Jagdhaus allein weggeht und sich jene Begleitung und Überwachung direkt verbittet. Die Letztere muss nun unter allen Umständen, trotz des gegenteiligen allerhöchsten Befehles, eben des einsamen Spazierganges des Kaisers wegen stattfinden. Und die rasch verständigten Gendarmen müssen Heuschrecken gleich in den Wald hüpfen und pfadlos in großer Entfernung dem Kaiser folgen. Da ist es nun vorgekommen, dass die Gendarmen den hohen Herrn aus dem Auge verloren und nun in höchster Verlegenheit sich befanden. Andererseits vermisste man auch im Jagdhaus den Kaiser und niemand wusste, wo der Kaiser seit Stunden sich befand. In solchen Momenten muss dann das gesamte Personal in den ungeheuren Forst, Jäger und Gendarmen in höchster Eile in die Felswildnis, um lautlos den Landesherrn zu suchen. So auch vor einigen Jahren im kaiserlichen Reviere zu Radmer. Man suchte seit Stunden den Monarchen in fieberhafter Aufregung und schon begann der entsetzliche Gedanke Platz zu greifen, dass dem Kaiser ein Unglück zugestoßen sein könnte. Bis in die höchste Felswildnis drangen die fleißigen Gendarmen mit ihren Sturmhüten und wehenden Hahnenfedern. Aber kein Kaiser war zu sehen. Nur ein Tiroler Gendarm, seiner beispiellos musterhaften Führung, Umsicht und Schneidigkeit willen zu dieser Truppe auserwählt, geriet auf der Suche nach dem Kaiser auf den Gedanken, auch in einer Holzsäge tief in der Bergeinsamkeit nachzusuchen. Lautlos schlich der Tiroler nahe. Es war auffällig, dass am hellen Tag das Sägewerk stille stand. Vorsichtig steckt der Gendarm seinen Kopf in den Schneideraum und fährt augenblicklich wie vom Blitz getroffen wieder zurück und verschwindet sofort aus der Sägemühle, denn drinnen saß, mit dem Sägemüller eifrig plaudernd, auf einem Haufen Späne Kaiser Franz Josef, die Arme auf die nackten Knie gestützt, ganz versunken in die ihn offenbar hoch interessierende Konversation mit dem echten Naturkind. Im Abfangen von Wilderern während dieser Dienstleistung im Leibgehege zeigte sich der Tiroler unter der ganzen Truppe als Meister sondersgleichen. Er fing Banden bis zu 7 Mann stark, natürlich nicht auf einmal, aber mit List und Verschlagenheit, sukzessive. Nur eines schmerzte den Tiroler, diese wildreichen Reviere begehen zu müssen mit dem Gewehr im Arm. Hochwild wechseln und Gämsen in starken Rudeln einspringen zu sehen, dass des Jägers Herz erzittert und bei Leib nicht krumm machen zu dürfen. Tag für Tag erduldete der von Jugend auf mit dem Wild vertraute Tiroler Gendarm Höllenqualen auf seinen Patrouillengängen im Leibgehege. Der gute Anblick schier zu allen Stunden tat ihm weh, was sonst ihn entzückte. Aber um aller Heiligen willen. Dem Kaiser ein Stück Wild wegschießen als Gendarm, der just den Kaiser bewachen und ihm die Wilddiebe vom Hals halten soll, das wäre ein doppelt und dreifach strafbares Verbrechen. Eines Tages war ein Trieb in einem Seitentale angesagt und der Patrouillengang an der Grabengrenze traf den Tiroler. Fröhlich knallt es tief drinnen in den Wänden, wer da mittun dürfe im fröhlichen Jagen. Und wieder nahte die Versuchung. Kein Mensch vermag im Lärm des Triebes zu unterscheiden, ob unter den Lancaster-Schüssen auch der Knall eines K&K österreichischen Gendarmeriegewehres dabei ist. Und just ist der Tiroler an der Grenze des Triebbogens, schon brechen einzelne Hirsche aus. Es zucken die Finger. Nein, um Gottes Willen, nein, es darf nicht sein. Aber halt. Dort fällt in hoher Flucht ein Tier über die Bahn, weit wundgeschossen, weiß der Kuckuck, wer so schlecht abgekommen ist. Dies blitzartig denken, auffahren, zusammenschauen, krumm machen und im Feuer des Gendarmeriedienstgewehres bricht das Tier zusammen. Nun ist's geschehen. Der Gendarm hat dem kaiserlichen Trieb mitgejagt. Aber kein freudiges Gefühl durchzieht des Tirolers Brust. Kein Bruch ziert den Sturmhut als Siegeszeichen. Von Angst erfüllt, niedergedrückt, im Bewusstsein zwar weit gerecht gehandelt, aber den Kaiser, um dieses Stück Hochwild bestohlen zu haben, schleicht der Gendarm aus dem Graben und meldet sich am späten Abend bei seinem Wachtmeister als Wilddieb. Noch in derselben Stunde lief der Wachtmeister, nun selbst in größter Sorge, füsiliert zu werden, ins Jagdhaus zum stammelnden Rapport beim Oberjäger. Ein weit wundgeschossenes Tier war es also, und der Gendarm hat ihm den Fangschuss in hoher Flucht gegeben. Das muss dem Hofjagdleiter gemeldet werden. Was? Ist er toll? Wir hätten noch weitgerechte Gendarmen bei aller Gediegenheit dieser Truppe. Ein Meisterschuss noch dazu aus einem selten gebrauchten Dienstgewehr. Das muss sofort seiner Majestät gemeldet werden, rief der Hofjagdleiter und suchte den Adjutanten auf. Zitternd und bebend lag der Tiroler im Heu und erwartete sein Schicksal mit dem grauenden Morgen. Dienstentlassung, womöglich Gefängnis sind unausbleibliche Folgen der weitgerechten Tat. Und was geschah? Kaiser Franz Josef, der weitgerechte Herr, besichtigte am Morgen das vom Gendarmen zur Strecke gebrachte Tier und den Fangschuss lobte die wackere Tat, ließ dem Tiroler ein Geldgeschenk auszahlen und spendete in seiner Huld und Gnade der Gendarmerietruppe das gut im Wildbrett stehende Tier zur fröhlichen Atzung. Weidmanns Heil.
BR Heimat lesen.
Auf der Fuchspass. Wenn Meister Reinecke seine Visiten im Hühnerhofe des Einödbauern Stirnhuber noch länger fortsetzt, wird der Hof zweifellos entvölkert werden. Denn zwei Hühner fehlen fast täglich, jeden Tag eines bestimmt. Das muss anders werden. Und Stirnhuber, selber jagdberechtigt, beschloss, Reinecke Urfehde anzukündigen. Zu verdenken ist dem Schlauen nicht, dass er sich die leckeren Bissen holt, denn das Gehöft liegt zu bequem am Waldessaum, einsam, ohne Nachbarschaft, ein richtiger Waldhof, der allerlei Waldgesindel anlocken muss. Stirnhuber will nun den Fuchs weder hetzen noch graben, ebenso wenig hält er auf Fallen und Tellereisen, die er erst kaufen müsste. Zum Ausräuchern ist Stirnhuber zu bequem. Dagegen liegt ihm das Fuchslocken im Sinn, da ihm das Werfen von Giftbrocken auch nicht passt. Man kann nun bekanntlich den schlauen Roten mit der Hasenquäke reizen oder durch das Mäuseln, indem man den Ton einer klagenden Maus nachahmt. Die Füchse springen aber lieber auf Hasenquäke und Kitzklagen. Was nun allenfalls weitgerecht im Raubzeugsang zu nennen ist, liegt nicht im Sinn des bäuerlichen Jägers. Er hat sich eine Fuchspass nach seiner Art ausgedacht. Und schweigend wurde mit den Vorarbeiten begonnen. »Bauer, bist narrat worden«, rief die Stirnhuberin, wie der Bauer den großen Hofgockel unterm Arm in die Schlafstube trug, ihm dort am rechten Ständer eine lange Spogatschnur befestigte und den Gockel dann am Bettfuß anband. Ohne der Gesellin eine Antwort zu geben, fahndete der Stirnhuber sodann nach einem seiner größten Schlafhemden, das er vorsichtig auf den Stuhl neben seinem Bette legte. Wo die Bäuerin das Körbel mit den Leinwandfetzen hätte. Während die Stirnhuberin kopfschüttelnd das gewünschte Körbel holte, ölte der Bauer den Schrotzwilling. »So, Bäuerin, jetzt nähst bei den Zwilling in Leinwand ein. Nur vorn lass zwei Schusslöcher und hinten müssen die Hähn zum Aufziehen frei bleiben.« Wenn der Stirnhuber von seinem Weibe plötzlich das Orgelspielen verlangt hätte, die Bäuerin hätte nicht überraschter sein können. Aber Widerspruch wird auf dem Einödhof nicht geduldet und Stirnhuber treibt zur Eile. Erst wie das Gewehr weiß vernäht war, schien der geheimnisvolle Nimrod befriedigt. Er stellte den Zwilling in die Ecke neben seiner Lagerstatt. Dann ging's ins Bett zur kurzen Nachtruhe. Höllisch kalt ist es um Mitternacht geworden. Scharf zieht der Wind, der die Eiskristalle von den verschneiten Ästen wirbelt, dass sie hellklingend und knisternd auf die steif gefrorene Schneedecke fallen und dann im Luftzug säuselnd weiterrutschen. Je näher es dem Grauen den Morgen zuging, desto mehr zog die Kälte an. Wer jetzt nicht muss, verlässt die schützenden Mauern nicht. Seltsam, vom Einödhof löst sich weiß wie der Schnee eine gespenstische Gestalt ab und schreitet am wenig ausgetretenen Feldweg dem Walde zu. Es knarrt der Schnee unter dem schweren Schritt des nächtlichen, unheimlichen Wanderers. Eine weiße Zipfelmütze thront auf dem Haupte, eine weiße Toga umhüllt den Leib, eine ganz seltsame Tracht. Einen Moment sichert die Gestalt am Waldessaum, dann aber findet sie den geheimnisvollen Wechsel und stapft vorsichtig pirschend waldeinwärts. Nicht lange, und der Geist hält vor einer knorrigen Eiche. Sorgsam öffnet der Geist die weiße Toga, nimmt von seiner Brust ein mit Tüchern vermummtes Paket und setzt es auf die schneebedeckte Erde. Wenige Augenblicke nur. Und vom Schneegrunde hebt sich scharf die dunkle Silhouette eines Gockels, der an einer langen Schnur gefesselt eine frühe und sehr frische Morgenpromenade macht. In steinerner Ruhe sitzt der weiße Geist auf einem Baumstrunk. Die Umrisse fließen zusammen weiß in weiß. Es ist wohl ein verschneiter Baumstamm, der von der Schneegestalt wegsteht und gegen die Eiche gerichtet ist. Die bitterkalte Dämmerung will schwinden, noch kämpft sie mit dem zudringlichen jungen Morgen. Der Hahn vor der Eiche wittert den jungen Tag und schrill kündet der Gockel in dem kirchenstillen Wald seine Anwesenheit.
Kikariki!
Ein seltsamer Gast, tief drinnen im Walde. Ein Gockel vor Tagesanbruch. Der Geist auf dem Baumstrunk ist zu Eis geworden. Nur aus dem Kopfe der unheimlichen Erscheinung flimmert es ganz geisterhaft. Es funkeln zwei Sternlein und durchbohren die Dämmerung.
Kikariki!
Er friert, der arme, seiner warmen Behausung beraubte Gockel, und jetzt singt er wehmutsvoll. Was glänzt denn am Fuße der Eiche so seltsam hervor? Zwei funkelnde Lichterchen, denen sich eine dunkle, rötliche Masse nachschiebt. Des Geistes Lichter blitzen, aber auch der Gockel hat etwas geäugt, und schreckerfüllt sträubt sich sein Gefieder gegen den Todfeind. Noch wartet der rätselhafte Geist. Der Fuchs muss noch schöner schussgerecht herbeischnüren. Immer näher. Da, jetzt ist es gut. Ein kraftvoller Doppelschuss weckt Leben im erschrockenen Wald. Vorn wälzt sich etwas zu Tode getroffen. Der Geist steht auf, öffnet die Toga und verwandelt sich in den Stirnhuber, der eben die Strecke revidiert. Er ist gut abgekommen, trotz des schwachen Schusslichtes, und hat, um seiner Rache besonders kräftigen Ausdruck zu verleihen, beide Hähne schnappen lassen. Der Zwilling sprach doppelt auf einen Schuss. Reineke wird den Einödhof lebend nicht mehr betreten. Alle Teufel und Hexen, was ist das? Da liegt mit gebrochenem Auge der Gockel. Sein Todesschweiß zeichnet im Schnee die furchtbare Wirkung des Doppelschusses. Der Fuchs aber ist verduftet. Stirnhuber war nur ein ganz klein wenig zu tief abgekommen. Jetzt nimmt er statt des Räubers den erschossenen Gockel mit heim. Nach vergeblicher, so genial erdachter und bis zum Schuss auch gut durchgeführter neuer Fuchspass.
BR Heimat lesen.
Unverschämt. Seit die Bergreviere des Distriktsortes an einen Magnaten verpachtet sind, bleibt für die Nimrode des Ortes selbst nur mehr Meister Lampe und die Hasenhetze, wie der Assessor zu sagen pflegte. Und hiervon wird in der Schusszeit auch ausgiebig Gebrauch gemacht. Naturgemäß bildeten Meister Lampe und seine Heldentaten vorwiegend das Diskussionsthema am Stammtisch im Gasthaus zum Hasen. Früher verkehrte dort selbst auch der Assessor des Bezirksamtes, wiewohl er nur wie ein Hase trank. Diesen Vergleich machte ein in die Mysterien der Hasenjagd besonders Eingeweihter von der Tafelrunde, seit er einmal gelesen, dass Lampe außer der Muttermilch nichts trinkt und die nötige Feuchtigkeit durch den Genuss saftiger Pflanzen in den Magen kommt. Der enthaltsame Assessor hatte den Spott auf seinen Bierkonsum, bestehend aus einem Seidel für den ganzen Abend, gutmütig hingenommen und zum Spitznamen Hasentrinker selber gelacht. Warum er aber fürderhin die lustige Tafelrunde mied, das hatte einen ganz anderen, triftigeren Grund. Wenn man den hageren Assessor über die Lebensweise Lampes dozieren hörte am abendlichen Stammtisch, dann musste man auf den Glauben kommen, dass es kaum einen gründlicheren Kenner des Hasengeschlechtes geben könne. Wie das nur so heraussprudelte. Die merkwürdigen Eigenheiten des Hasen, als zum Beispiel seine Wiedergänge und Absprünge, die angeborene Liebe zum Lager, die Vorsicht, das Lager zu wählen und sich der Sass zu nähern, oder das geniale Hakenschlagen Lampes, wenn er die verfolgenden Hunde durch rechtwinkelige Seitensprünge irreführt. Auch über die Hasenreize wusste der gelehrte Assessor wundersame Dinge zu erzählen, wie man alte Rammler in der Rammelzeit herbeilocken und schießen kann, wenn man den Klageton eines jungen Hasen nachahmt und die Büchse nicht vergessen hat. Die Stammtischler überkam ein Gefühl der Ehrfurcht vor solcher Gelehrsamkeit, die sich noch steigerte, als während des Vortrages die Wirtin einige gestreckte Hasen als Explikationsobjekte auf den Tisch legte und der Assessor sofort ein paar gut gewachsene Burschen als Dreiläufe erklärte. Starr vor Staunen, verblüfft und im höchsten Maße verwundert wurden die sonderbaren Hasen besichtigt, bis der Kaminkehrermeister herausplatzte. Der Herr Assessor hätte sich geirrt. Die vorgewiesenen Hasen hätte jeder vier Läufe, nicht drei. Mit überlegenem Lächeln belehrte der Assessor aber den Schornsteiner, dass der Ausdruck Dreiläufer nichts mit den Läufen des Hasen zu tun habe, sondern mit der Körperstärke. Wenn also der Hase 2/3 der gewöhnlichen Stärke erreicht hat, dann heißt er Dreiläufer. So vieles Wissen musste dem Assessor den Ruf eines Hasenspezialisten und ausgezeichneten Hasenjägers eintragen. Und von jedem Jagdpächter wurde er auch feierlichst zur Jagd allemal eingeladen. Leider hatte aber der Assessor jedes Mal arg viel zu tun, meist Amtstag oder Termine an Tagen der angesagten Treibjagden. Eine Hasensaison hatte der Assessor glücklich überstanden, ohne den Kriegspfad gegen Lampe betreten zu haben. Und da er am Stammtisch immer in rührender Weise jammerte, dass der unerbittliche Dienst ihm jedes Mal die Jagdfreuden verdorben habe, glaubte jeder an die Echtheit des assessorlichen Gejammers. Dann aber kam die Zeit wieder, da des Hasengelehrten Augengläser beim Eintritt in das warme Stammlokal anliefen und schwitzten. Der Frühwinter ist wieder da und Lampe muss seinen Balg hüten. Der dicke Apotheker, ein Hasentöter ersten Ranges, horchte am Stammtisch den Assessor mit vieler Schleue aus, wann er dienstfreie Tage in der nächsten Woche habe, und ahnungslos ging der Assessor in die Falle. Flugs war er eingeladen. Er musste zusagen. Eine Ausrede auf den strengen Dienst ist unmöglich. Die ganze Tischgesellschaft jubelte über die Zusage, faselte viel über die Ehre, dass ein Mann mit so außerordentlicher Hasenkenntnis nun Meister Lampe selbst vor das Rohr bringen wird, was zweifellos den Glanzpunkt aller bisherigen Hasenjagden bilden dürfte. Dem Hasengelehrten selbst ward etwas schwül, und früher wie sonst drückte er sich mit einem mattklingenden »Weidmannsheil«. Ihm war nämlich kurz vor der Zusage etwas Entsetzliches eingefallen. Er hat ja gar kein Gewehr und gilt als erfahrener Jäger, als Hasenspezialist und gewaltiger Nimrod vor dem Herrn. Wenn die Leute das merken, ist der Autoritätsglaube dahin. Und unzweifelhaft wird es auch verraten werden, wenn er von dem Uhrmacher des Ortes, der die Geschäfte eines Büchsmachers nebenbei versieht, einen Schrotzwilling gegen Vergütung und Garantie entlehnt. Ein Gewehr muss er haben und womöglich ein längst in Gebrauch stehendes mit altem verwitterten Riemen, um Gottes Willen nichts Neues, da er doch ein alter Jäger ist. Was tun? Hilfe kann nur der Büchsenmacher in der Kreisstadt geben. Und so musste der Assessor einen Tag Urlaub nehmen in Familienangelegenheiten und in die Kreishauptstadt fahren. Mit dem Nachtzug kehrte der Assessor dann zurück und brachte den Zwilling glücklich ungesehen in seine Behausung. Gerettet! Jetzt lässt sich der Hasenjagd einigermaßen ruhiger entgegensehen. Am Stammtisch dozierte er dann wieder weiter über Hartschrot mit Antimonbeigabe, lobte die Neuerung über den Schellenkönig und kanzelte die konservativen Trotzköpfe, die am weichen bewährten Blei festhalten wollen, gehörig ab. Ein frischer Wintermorgen war's, der Tag der großen Hasenjagd. Vorsorglich vermummt stapfte Mann für Mann hinaus auf die hartgefrorenen, weißblinkenden Felder. Und gar bald tuschte es auf der ganzen Linie. Wer sich des Schießens enthielt, war der Hasenspezialist, der seine Gründe dazu hatte. Nur sich selbst gestand er in Gedanken ein, dass er ja überhaupt in seinem Leben noch kein Gewehr abgeschossen hat. Wozu also den Gefahren des Umganges mit Schießgewehren sich aussetzen? Der Trieb ist zu Ende. Die Schützen treten zusammen zur Besichtigung der Strecke. Da hoppelt noch ein Lampe übers Feld in die Nähe des Assessors und trotz des Verbotes reißt sein Nachbar Funken. Gleich darauf rolliert der Lampe, kommt aber wieder auf und kratscht laut klagend durch den Schnee fort. Dies der Assessor sehen, und wie vom Jagdteufel plötzlich besessen, stürmt er dem angebleiten Hasen nach. Mit Hallo begrüßen die Schützen das ungewohnte fesselnde Schauspiel und laufen eiligst herbei, um ja keine Details der wunderbaren Hatz zu verlieren. Nach ein paar rasenden Fluchten ist der Assessor beim klagenden Lampe, ein Griff an die Löffel, und triumphierend hält er den trommelnden Hasen am Arme hoch. Auf den oft beim Dozieren empfohlenen Schlag hinter die Löffel vergaß er aber. Und ehe er überhaupt sich klar wurde, was nun mit dem erbeuteten Lampe anfangen, wischte der unverschämte Hase mit einer kühnen Laufbewegung dem Assessor durch festen Kratzer die Brille von der Nase. Ein Schrei des seines künstlichen Augenlichtes beraubten kurzsichtigen Assessors, und die Faust ließ den Hasen los. Die Schützen vergaßen vor Lachen den davonkriechenden Lampe. Sie schüttelten sich, indes der Assessor laut um seine goldene Brille jammerte und bat, selbe im Schnee zu suchen. Man umringte jubelnd den Meisterschützen, wobei die Brille natürlich völlig in den Schnee getreten wurde. Erst nachdem die Jagdgesellschaft sich satt gelacht, konnte der halbblinde Assessor ohne Brille heimgeführt werden. Mit seiner Jagdreputation und Hasenautorität war es für immer vorbei. Am nächsten Morgen sammelte sich die gesamte Stadtjugend vor dem Hause des Assessors, denn an der Haustür hing ein Hase, dem eine ungeheure Blechbrille vor die Lichter gebunden war. Diese neue Unverschämtheit eines Hasen hatte zur Folge, dass der tief vergrämte Assessor nie mehr den Gasthof zum Hasen betrat.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.